Wir sind am Ende unserer Predigtreihe angekommen, in der wir uns mit dem Wesen Gottes beschäftigt haben. Aber nicht nur intellektuell und nicht nur aus dem Wissensstandpunkt, so dass wir genügend Infos über das Wesen Gottes sammeln, sondern es ging darum, vertraut mit dem Wesen Gottes zu sein. Es ging nicht nur darum zu wissen, dass Gott heilig ist. Das wissen die meisten Leute. Sie wissen, dass Gott ein Gott der Freude ist. Das weiß man. Sie wissen vielleicht auch, dass Gott barmherzig ist. Aber vertraut mit einem Inhalt zu sein, ist etwas anderes, als es nur zu wissen. Darauf werden wir heute auch nochmal eingehen. Aber das Ziel Jesu war es, dass wir mit Gott, dem Vater, in einer Vertrauensbeziehung leben. Dass wir ihn erkennen. Er ist gekommen, um ihn uns vorzustellen. Und sein Tun und Handeln hat ihn verkörpert. Darum haben wir in der ersten Predigt uns damit auseinandergesetzt, dass in Jesus Gott plötzlich greifbar wird. In ihm wird Gott greifbar. Und das gibt eine gute Grundlage, um uns zum Beispiel auch mit dem heiligen Gott zu beschäftigen. Wir haben gesehen, dass wenn Jesus greifbar wird, wir uns Bilder machen von ihm. Aber der heilige Gott sprengt allen Rahmen. Der heilige Gott ist so unfassbar groß, dass unser Verstand es nicht greifen kann. Und er ist so unfassbar mächtig, dass wir uns eigentlich ihm nicht nähern können, sonst würden wir vergehen. Es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen, außer man wird getragen und gehalten durch die durchbohrten Hände Jesus und vor diesen Vater gebracht. Denn in Jesus können wir dem heiligen Gott begegnen und ihn kennen und lieben lernen. Und dann haben wir gesehen, dass Gott ein Gott der Freude und des Feierns ist. Dass Gott ein Gott ist, der sich freut, Feste uns vorhersagt, weil wir zu ihm umkehren, weil wir mit ihm unterwegs sind. Und dann haben wir uns letzte Woche Gottes radikale Barmherzigkeit angesehen. Dass Gott mit seiner Barmherzigkeit unsere Maßstäbe an vielen Stellen sprengt. Dass Gott anders ist, auch in dieser Barmherzigkeit ist er radikal und heilig. Er ist ganz anders, als wir uns vorstellen. Und heute schauen wir uns an, was es bedeutet, vertraut mit Gott, dem Vater, zu sein. Was es bedeutet, in dieser Beziehung zu leben, aber auch vor allem werden wir uns ansehen, welche Priorität das hat, welche Hindernisse auf dem Weg sind und was die Herrlichkeit dieser Vertrautheit mit Gott dem Vater ist. Denn dieser Punkt ist Jesus unglaublich wichtig. Er ist zentral in seiner Verkündigung. Und Johannes schreibt wie kaum ein anderer immer wieder über dieses Thema, über die Beziehung zum Vater und wie Jesus ihn uns vorstellt. Und es ist wie bei einem Knoten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hasse Knoten. Es gibt kaum etwas, was mich mehr auf die Palme bringt, als Dinge, die sich verknoten. Und es ist manchmal so, dass meine Jungs sagen, ich helfe dir. Und dann kommen sie und dann ziehen sie und dann wird das Problem noch schlimmer. Und dann kommen manchmal Leute, die setzen sich hin, gucken sich den Knoten an und ziehen an einem Ding und plötzlich löst sich das Ding auf. Und ich sitze da und ich denke mir, was für ein Hexenwerk ist das? Aber dabei haben sie einfach nur an dem richtigen Strang gezogen. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Und das ist das, was Jesus sagt. Wenn wir die Frage nach der Vertrautheit mit Gott, dem Vater, geklärt haben, dann wird sich vieles in unserem Leben auflösen. Dann werden sich viele Fragen auflösen, da werden viele Probleme nicht weg sein, aber sie werden leichter zu ertragen sein. Man kann es besser entwirren. So zentral ist dieser Gedanke der Vertrautheit mit Gott, dem Vater. Und dafür schauen wir uns Johannes 14, die Verse 5 bis 14 an. Eigentlich könnte man das gesamte Kapitel 14 lesen. Wir befinden uns hier in den Abschlussreden Jesu. Also Jesus bereitet sich mit seinen Jüngern auf seinen Tod vor. Das ist so das Letzte, was er ihnen nochmal mitgibt. Es ist das, was er ihnen nochmal einschärft, bevor er ans Kreuz geht, bevor er ihnen nichts mehr so beibringen kann, damit er das Leiden, was kommt, in einen Kontext setzen kann. Und man merkt, Jesus legt noch mal eine gewaltige Grundlage. Und wir sehen von Kapitel 14 bis 17, dass Jesus noch einmal so richtig Dinge einhämmert und immer wiederholt. Typisch johannäisch, immer wieder in Kreisen. Aber hier haben wir einen Passus, wo Jesus über die Vertrautheit mit Gott, dem Vater, spricht. Und er macht ihnen Hoffnung, bevor ich ans Kreuz gehe, bevor dieser Weg vor mir liegt und ich im Leiden von euch genommen werde, wisst, wofür es ist, Es wird sein, dass ich Wohnung für euch bereite. Das ist der Hintergrund, worüber Jesus spricht. Er erklärt es den Jüngern und er sagt ihnen, ich gehe dorthin, um Wohnung zu bereiten. Und dann sagt Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie könnten wir denn dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, oh Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus antwortete, jetzt bin ich schon so lange bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da verlangen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir? Die Worte, die ich euch gesagt habe, stammen nicht von mir selbst. Der Vater, der immer mit mir verbunden ist, vollbringt seine Taten durch mich. Glaubt mir, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir. Und wenn ihr das nicht glaubt, wenn ihr das nicht glauben könnt, dann glaubt es wenigstens wegen der Taten. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitten erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Wenn ihr mich also in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Wenn ihr diesen Text so lest, dann merkt ihr plötzlich, oh, da kommen einige Fragen. Da kommen so viele Fragen. Die Amerikaner sagen, first things first, die ersten Sachen zuerst. Also die Dinge, die wichtig sind, die machen wir zuerst. Und wir sehen in diesem Abschnitt die Priorität, den Vater zu kennen. Das ist das, worum es Jesus hier in diesem Text maßgeblich geht. Er versucht in diesem Abschlussgespräch den Jüngern nochmal Hoffnung zu geben und zu sagen, wofür er eigentlich gekommen ist. Er möchte ihnen deutlich machen, was sein Wirken alles bezwecken sollte, was der eigentliche Weg ist, den er gehen will. Und der Art, wie Philippus darauf reagiert, ist es eigentlich entlarvend, dass er nicht so ganz verstanden hat, worum es geht. Dieser Philippus, der mit Jesus unterwegs war, er bittet Jesus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus spricht darüber, wer mich erkannt hat, wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und Philippus sagt, zeig uns den Vater. Was es genau bedeutet und warum es ein Hindernis im zweiten Punkt, aber wir merken an der Reaktion, wie frustriert Jesus ist und wie energisch er eigentlich dagegen vorgeht. Er macht deutlich, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Ey, du hast es immer noch nicht verstanden? Ich bin noch da und wie kannst du sagen, zeig uns den Vater, ich habe euch den Vater gezeigt. Das war das, wofür ich die ganze Zeit hier war bei euch. Meine Taten, meine Rede, das diente alles dazu, dass ihr den Vater, dass ihr Gott kennenlernt, dass ihr ihn greifen könnt und begreifen könnt, wie er ist. Dafür bin ich gekommen. Das ist mein Ziel gewesen. Und wir sehen an Philippus, wie schnell es passieren kann, dass wenn man einen christlichen Lebensstil lebt, dass man vielleicht in der Gemeinde ist, dass man oft das Wichtige aus dem Blick verliert und diesen Fokus, wofür Jesus gekommen ist, aus dem Blick verliert. Dass man plötzlich nicht mehr sieht, Philippus, der in den letzten Jahren seines Lebens, bevor er das gesagt hat, beschäftigt war mit Jesus durch das Land zu reisen, der unfassbare Wunder gesehen hat, der gesehen hat, wie ein Toter aus dem Grab gerufen wurde, wie eine blutflüssige Frau, die 12 Jahre lang krank war, durch die Berührung einer Quaste an Jesus' Umhang plötzlich geheilt wird, der selber geheilt und Dämonen ausgetrieben hat, weil Jesus ihn mit Vollmacht ausgestattet hat. Aber vielleicht hat gerade der Einzug nach Jerusalem diesen Blick auf das, was wirklich wichtig ist, getrübt. Vielleicht hat seine Erwartung das getrübt. Oh, Jesus als König, jetzt geht's los. Und er hat vergessen, wofür Jesus eigentlich gekommen ist. Er bittet Jesus, zeig ihn uns doch, zeig uns doch den Vater. Und Jesus reagiert hier mit Unverständnis, reagiert energisch auf dieses Unverständnis von Philippus. Und er sagt, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Dafür bin ich gekommen. Das ist der Ziel meines Wirkens und meines Lebens gewesen. Und Jesus meint hier nicht nur, dann weißt du vom Vater, sondern er spricht hier von einem Erkennen und er verwendet hier ein sehr besonderes Wort. Er spricht hier nicht über Wissen, er spricht nicht über Sehen mit den Augen. Dafür gibt es im Griechischen ein Wort, ich möchte euch das mal näher bringen. Das normale Sehen mit den Augen ist Blepo, ja, Blepo. Aber Jesus verwendet hier zweimal das Wort Oreo. Ein sehr unregelmäßiges Wort. Jeder, der Griechisch gelernt hat, hasst dieses Wort, weil es verändert immer wieder seine Form. Aber es ist besonders, es ist ein besonderes Wort, weil dieses Sehen ist ein Erkennen mit allem. Wir verwenden zum Beispiel das Wort Einsicht. Da verwenden wir nicht, denken wir nicht über die Augen. Wenn ich sage, ich habe das eingesehen, dass ich ein schlechter Ehemann manchmal bin. Dann habe ich nicht mit meinen Augen gesehen, sondern ich habe etwas in mir wahrgenommen. Und dieses Wort verwendet Jesus. Wenn ihr den Vater mit dieser Einsicht gesehen, mich gesehen habt, wenn ihr hinter die Fassade, hinter mich gesehen habt und was ich eigentlich will, dann habt ihr den Vater erkannt, dann habt ihr ihn gesehen. Es ist ein Erkennen, es ist ein Beziehungsgeschehen. Das Problem ist, dass wir manchmal das eine mit dem anderen vertauschen. Und wir sammeln uns Wissen über Gott an und lernen ihn nicht kennen. Wissen ist wichtig, um eine Person kennenzulernen. Man braucht Wissen. Man kann Wissen sammeln, ohne Gott zu kennen. Das geht. Ich kann enorm viel Wissen über Gott sammeln. Viele Atheisten kennen die Bibel besser als ich. Sie wissen unglaublich viel über Gott, aber sie haben ihn nicht erkannt. Man kann Wissen sammeln, ohne Gott persönlich zu kennen. Aber man kann kein persönliches Kennen von Gott haben, ohne Wissen über ihn zu haben. So geht es doch auch beim Kennenlernen von Personen. Man redet zunächst einmal. Auch wenn man anfängt, jemanden toll zu finden und man verabredet sich vom anderen Geschlecht und man lernt die Person kennen, dann tauscht man sich ja zuerst so über die Allgemeinheiten aus. Und dann überschreitet man, egal ob bei einer Paarbeziehung oder bei Freundschaften, irgendwann überschreitet man so eine unsichtbare Linie. Und man redet nicht mehr über allgemeine Dinge. Welchen Fußballverein man toll findet und warum der BVB nicht so toll ist. Sondern man redet plötzlich, hey, welche Träume habe ich? Was bewegt mich? Wovor habe ich Angst? Das ist plötzlich so eine unsichtbare Linie und danach merkt man, oh okay, aber das entsteht nur, wenn ein Vertrauensverhältnis entsteht. Da entsteht ein Erkennen, da entsteht eine Begegnung. Und diese Art kann man nicht aus zweiter Hand bekommen. Das muss einem anvertraut werden. Das ist etwas, was in einem Geschehen passiert. Das ist nicht etwas, ich kann Wissen aus zweiter Hand ansammeln. Ich kann aber nicht eine Person aus zweiter Hand kennenlernen. Das geht nicht. Dann wird das echt komisch. Wenn ich nämlich zu Silke komme und sage, du Silke, Rüdi hat mir das und das über dich erzählt und ich sage plötzlich intime Dinge, dann entsteht keine Beziehung. Dann sagt sie, ey, hast du sie noch alle? Das ist intim, das ist etwas, was zwischen mir und meinem Mann besprochen wurde. Das geht dich nichts an, ich habe es dir nicht anvertraut. Aber wenn jemand anderes zu mir kommt und mir plötzlich ein Geheimnis anvertraut, dann entsteht da eine Verbindung, weil jemand sich öffnet. Und darum geht es Jesus hier. Es geht hier um eine persönliche Erkennen einer Person. Es geht hier nicht nur um Wissen ansammeln. Und das ist der Fokus von Jesus. Jesus möchte, dass wir auf diese Art und Weise den Vater erkennen, indem wir auf ihn schauen, indem wir ihn kennenlernen. Und wenn man heute Leute fragt, die aus der Gemeinde kommen, sei es hier oder irgendwo anders, was ist das Ziel? Wozu ist Jesus gekommen? Was war das Ziel seines Wirkens? Dann werden einige sagen, um uns zu lehren, ein guter Mensch zu sein. Der war ethisch so perfekt. Stimmt auch, ja. Andere werden sagen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Auch das stimmt. Aber es ist nicht sein primärer Fokus. Das ist nicht alles. Das ist der Anfang. Es ist ein wichtiger Anfang. Ohne sein Tod am Kreuz wäre all das nicht möglich. Aber es ist eben nur der Anfang. Das eigentliche Ziel ist, dass wir durch das Kreuz hingehen und den Vater erkennen und in Beziehung mit ihm leben. Und nicht aus zweiter Hand Informationen über ihn sammeln, sondern dass wir ihm begegnen, ihn, den Vater erfahren, ihm anvertrauen, was uns beschäftigt. Und Jesus fasst es am Ende dieser Abschlussrede noch einmal so deutlich zusammen. Als er nochmal betet und nochmal vor Gott kommt, dann sagt er, darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist ewiges Leben. Ewiges Leben bedeutet nicht nur einfach, oh, meine Tränen sind mir abgewischt, da geht's um dich. Nee, ewiges Leben ist, den Vater zu erkennen. Und das ist das Ding, ewiges Leben beginnt dort, wo die Erkenntnis anfängt. Deswegen ist ewiges Leben nicht etwas, was irgendwann in der Ewigkeit passiert. Ewiges Leben ist dort, wo wir den Vater erkennen und den, den er gesandt hat. Und dann beginnt ewiges Leben schon hier. Denn Ewigkeit ist nicht ein Zeitbegriff im Hebräischen. Ewigkeit ist ein Qualitätsbegriff. Es bedeutet nicht nur, ich werde leben ohne zu sterben, also ohne Ende, sondern es bedeutet, ich werde leben, ohne dass Tod mein Leben durchdringt. Ich werde leben, weil Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit in mein Leben kommt. Und es beginnt schon hier. Es wird einmal vollendet sein, ohne Makel, ohne diesen Stachel, den der Tod noch immer in unserem Leben hat. Aber Jesus macht deutlich, darin aber besteht das ewige Leben. Dafür gehe ich ans Kreuz. Dafür werde ich das Opfer auf mich nehmen, damit die Leute Gott kennenlernen und mich. Damit es zu einer persönlichen Beziehung kommt. Das ist die Priorität des Wirkens Jesu. Und er macht sehr deutlich, dafür bin ich da. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Wirklichkeit bringe ich. Ich bin der Weg, um dorthin zu kommen. Ich zeige die Realität, was es bedeutet, so zu leben. An meinen Taten seht ihr es, was es bedeutet, ewiges Leben schon hier auf der Erde zu haben. Jesus hat das für uns vorgelebt, was ewiges Leben bedeutet. Schon hier. Indem er sanftmütig war, indem er die Wahrheit gesprochen hat, auch wenn es unangenehm war, indem er liebevoll, barmherzig war, indem er gefeiert hat, aber auch gelitten hat. Das bedeutet es in diesem Leben. Im Leid, nicht zu sagen, oh nee, das gehört nicht zu meinem Leben. Nee, im Leid zu schreien, Vater, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Dieses ewige Leben, ich bin es. Wenn ihr mich erkannt habt, dann bekommt ihr dieses ewige Leben schon hier. Und dazu sind wir eingeladen, den Vater durch Jesus kennenzulernen. Den Vater. Und Johannes spricht immer wieder über den Vater. Und das ist ein Bild. Wir haben ja gesagt, dass unsere Gottesbilder aus unterschiedlichen Bildern stehen. Das ist ein Bild, was Johannes immer wieder verwendet. Er verwendet immer dieses Bild vom Vater, was im Alten Testament immer wieder aufkam, für Gott, der sich sorgt, aber auch eine Autorität ist. Es spielt unterschiedlich zusammen. Und Jesus hat nicht das Bild vom Vater, wie wir es haben. Denn er verwendet zwei Worte für den Vater. Er verwendet Pater, wie im Vater unser. Und er verwendet einen Kosenamen, Abba, aus dem Aramäischen. Und beide sind uns überliefert. Wenn Jesus betet, in seiner Intimität spricht er über den Abba. Und wenn er bittet, dein Wille geschehe, dann spricht er zu Gott, dem Vater, dem Pater, dessen Autorität in seinem Leben hineinkommen soll. Und es hat Priorität, den Vater zu kennen. Und der Vater bringt folgende Wesenszüge hauptsächlich in unser Leben. Er ist der Geber von Identität. Galater 4, Vers 6, seht ihr das? Er macht uns zu Kindern, er adoptiert uns. Er gibt uns Identität. Ich bin nicht mehr länger Sklave. Ich bin nicht mehr irgendwie ein Fremdling. Ich gehöre zu Gottes Familie. Diese Identität gibt mir der Vater. Er ist der Versorger. Matthäus 6. Das sehen wir immer wieder in der Bergpredigt, wo Jesus sagt: Die Vögel im Himmel, die Blumen auf dem Feld, Die brauchen sich keine Sorgen zu machen. Warum? Weil der Vater, weil Gott sie versorgt. Er ist der Versorger. Der Vater gibt Schutz und Sicherheit. Wir haben eben einen Psalm dazu gelesen, dass wir uns bei Gott bergen können, bei dem Vater. Und er ist der Erzieher, Hebräer 12, Vers 7, der uns voranbringt, der uns zu mehr macht, als wir sind und vielleicht auch von uns denken. Diese Wesenszüge vereint der Vater. Es ist immer der dreieine Gott, drei Personen, aber der Vater bringt bestimmte Merkmale zum Vorschein, die wir dringend nötig haben, die bei uns an vielen Stellen auch kaputt gemacht werden durch die Gesellschaft, weil unser Bild vom Vater oft geprägt ist, nicht von Gott, sondern von unseren Erfahrungen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber das ist das, was Gott, was Jesus uns in unser Leben bringen will. Er will uns den Vater zeigen, der uns Identität gibt. Er will, dass wir den Vater kennen, der sagt, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Das ist das, was er Jesus sagt bei seiner Taufe. Du bist mein geliebter Sohn. Er gibt ihm Identität. Er versorgt ihn, beschützt ihn. Und er zieht mit ihm die Jünger. Und diese Wesenszüge, über die können wir wissen. Aber es zu kennen, es zu erfahren, ist eine komplett andere Dimension. Weißt du, hast du schon erkannt deine Identität als das Kind des lebendigen Gottes? Also nicht nur so wissen, ja, ja, im biblischen Unterricht oder ja, Johann, du hast das schon öfter gesagt. Nee, nee, so wirklich in dein Leben hineingesprochen zu bekommen. Das hat einige Knoten bei mir gelöst. Einige Zweifel über mich und meinen Selbstwert. Weil Gott hineingesprochen hat, gesagt hat, Johann, was die anderen über dich sagen, ist das eine, aber hast du schon mal hingehört, was ich über dich sage? Mach deinen Wert nicht von der Art deiner Predigten abhängig, sondern von dem, was ich über dich sage. Über den Versorger zu wissen, ist das eine, aber den Versorger zu erfahren, zu wissen, er wird für mich sorgen, auch wenn ich jetzt dieses Risiko eingehe und diesen Glaubensschritt vielleicht gehe. Oder Schutz und Sicherheit. Was ist, wenn ich jetzt diesen Glaubensschritt gehe? Dann verliere ich vielleicht Sicherheiten. Dann verliere ich mein Umfeld oder da könnten Leute irgendwie böse auf mich sein. Wird Gott mich beschützen? Es zu wissen ist das eine. Es zu erkennen und zu erleben, wie Gott es dann macht, ist was komplett anderes. Und das kann nur im Glauben erkannt werden. Und dann den Erzieher, um den Erzieher zu wissen. Aber sich dem Erzieher zu beugen, sind auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Und wir sind eingeladen, den Vater zu kennen. Und vielleicht regt sich jetzt schon in dir Widerstand. Und du sagst, warte mal, so einfach ist das nicht. Und das sind unterschiedliche Dinge. Für viele ist das nämlich zu persönlich. Und das ist ein Riesenhindernis. Wir brauchen es, Gott, den Vater zu kennen. Aber wir merken, dass dort oft Hindernisse stehen. Die Frage ist, was steht im Weg? Für einige ist es zu persönlich. Und auch für Philippus stand etwas im Weg. Und er sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater. Und hier verwendet er ein Wort und die Forderung ist, sagt, hey, lass ihn erscheinen. Schenke uns eine Erscheinung. Zeig uns ein Wunder, in dem der Vater plötzlich sichtbar wird. Und deswegen reagiert Jesus, wo er sagt, warte mal. All die Sachen, die du erlebt hast, die haben dir nicht gereicht, den Vater zu sehen. Das hat dir nicht gereicht, als ich zu dem Grab von Lazarus gegangen bin und gesagt habe, komm raus. Und er nach mehreren Tagen und sogar mit Leichengeruch aus dem Grab herauskam. Das hat dir nicht gereicht, den Vater zu sehen. Wirklich. Weil Philippus stand seine Sehnsucht nach Sicherheit, nach einem Wunder, nach etwas Übernatürlichem im Weg, um das zu sehen, was Jesus eigentlich bringen wollte. So sind auch bei uns manchmal Dinge, die uns im Weg stehen. Beispielsweise, dass es zu persönlich ist. Weil wir lieben es eher, Gott über unser Wissen zu erkennen. Weil wir denken, dass das Christentum eine Religion ist oder eine Philosophie, eine Ideologie. Und wir denken, ja, ich erschließe es mir durch meinen Verstand. Und ich möchte zunächst einmal meine Fragen, ich habe so viele Fragen, was ist denn jetzt mit Ende dieses Textes, wo Jesus sagt, wenn ihr mich um etwas bitten würdet, dann werde ich es euch geben. Ja, was ist denn damit? Das Problem ist, wir versuchen zuerst die Fragen zu klären, bevor wir uns der Person zuwenden. Und damit ziehen wir an diesem Knoten am völlig falschen Ende. Jesus sagt, klär zuerst mal die Frage, wer ich für dich bin. Und dann werden sich die anderen Dinge klären. Dann wirst du besser damit umgehen können. Wenn wir versuchen, über unseren Intellekt Gott zu verstehen, dann werden wir ein Problem haben. Denn es geht hier nicht um Intellekt. Es geht hier um eine Beziehung. Und eine Beziehung aus zweiter Hand, das haben wir vorhin schon gesagt, wird nicht funktionieren. Sie geht nur, indem ich mich auf ihn einlasse, indem ich mich ihm anvertraue. Und vielleicht stehen dir deine Theologie, deine Fragen, deine Sorgen im Weg. Dann möchte ich dich einladen, dass du dieses Hindernis überwindest, indem du dich zunächst an ihn wendest. Johannes der Täufer hat das gemacht. Als Johannes der Täufer Zweifel bekam und plötzlich nicht mehr sicher war, was mit seinem Leben ist, was hat er gemacht? Ist er in die theologische Buchhandlung gegangen, hat alle möglichen Bücher geholt? Nein! Er hat zu Jesus einen Boten geschickt und hat gesagt, bist du es? Er hat mit ihm gesprochen, hat gesagt, bist du der, auf den ich gewartet habe? Ansonsten suche ich woanders, aber bist du es? Er hat sich an Jesus gewandt. Und diesen Schritt musst du vielleicht auch machen. Wenn es dir zu persönlich ist, weil du über Wissen Gott versuchst zu ergründen, dann schau auf ihn. Ohne die Fragen vielleicht geklärt zu haben, sondern so ein Experiment eingehen, zu sagen, Jesus, ich habe noch nicht alle Fragen, aber ich schaue auf dich und ich will dich jetzt kennenlernen. Und viele haben dieses Experiment gemacht. Und die meisten, von denen ich gehört habe, die das gemacht haben, dass sie auf Jesus schauen. Und dann haben sie angefangen, in der Bibel zu lesen. Und zwar nicht lesen und, oh, da habe ich aber eine Frage. Sie sind nicht bei der Frage hängen geblieben, sondern sie haben gelesen. Ein Evangelium, zwei Evangelien. Und haben geschaut, wer ist dieser Jesus? Wer ist er? Und plötzlich entdecken sie ihn und sagen, okay, ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich habe verstanden, wer er ist. Und dadurch lösen sich plötzlich viele Fragen auf. Da lösen sich plötzlich Zweifel auf. Weil wir sagen, okay, er meint es gut. Er hat seinen Sohn nicht verschont, er meint es gut mit uns. Und ich hab nicht alle Antworten. Mein Dozent hat mir einen sehr wichtigen Satz mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, je größer die Insel des Wissens ist, desto größer sind die Strände des Zweifels. Wenn du denkst, dass du durch all die Fragen, die du beantwortest, Gott besser kennenlernst, nee. Je mehr Antworten du hast, desto mehr Fragen kommen. Das verspreche ich dir. Es gibt so viele Fragen, die ich habe. Aber eine Frage habe ich geklärt. Wer er ist. Und was er für mich getan hat. Und was sein Ziel mit mir ist. Diese Frage habe ich geklärt. Und deswegen kann ich viele Fragen sein lassen, weil ich weiß, dass mein Vater im Himmel mich hält. Dass er mir Identität gibt. Dass er mein Schutz ist. Es ist nicht immer leicht. Genauso wie Stefan gesagt hat, den Segen über Leuten zu halten. Ja, das sieht schön aus, ein tolles Bild. Aber es ist hart. Es ist nicht leicht. Manchmal ist es ein Kampf und es ist einfach nur ein Festhalten. Aber das ist Glauben. Und da tut es manchmal weh, aber man muss manchmal diesen Schritt gehen. Aber vielleicht ist es für dich nicht zu persönlich, weil du über Wissen deinen Zugang hast, sondern weil du emotional ein Problem hast. Weil du Angst hast, Kontrolle zu verlieren. Weil du Angst hast, warte mal, wenn ich mich jetzt auf diesen Jesus einlasse, dann kann mein Leben nicht so weiter so bleiben, wie es ist. Ich muss mein Leben ändern, da muss ich was verändern, weil sein Anspruch ist gewaltig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, mein Weg, der führt zum Leben. Das, was du hast, ist nett. Aber wenn du deinen Weg gehst, wirst du nicht zum Vater kommen, nur durch mich. Das ist ein gewaltiger Anspruch und das bedeutet, dass ich loslassen muss, mich auf jemanden einlassen muss. Und das ist problematisch, das ist herausfordernd, weil du musst dich Vertrauen fassen. Aber wenn du dich der Illusion hingibst, und das ist ein Problem unserer Zeit, wir leben in einer Zeit, in der die Leute sich nicht mehr festlegen wollen und von ihrem Weg nicht mehr abweichen wollen, weil sie sind der Peak aller Weisheit. Sie sind die Maßgabe. Das Problem ist, wenn ich mich nur um mich drehe, bin ich allein. Jede Beziehung verlangt es, dass ich mich verliere. Immer ein Stück. Egal wie tief die Beziehung ist. Wenn ich einen Freund habe, wenn Stefan unterwegs ist und er ein Problem hat und mich anruft und sagt, Johann, das Auto streikt, und mich anruft, dann verliere ich ein Stück Freiheit. Ah, ich gehe ans Telefon, ich kann meine Zeit nicht mehr mit Netflix verbringen. Und dann sagt er, du Johann, ich brauche Hilfe. Mein Auto steckt fest. Dann kann ich nicht einfach sagen, oh, du weißt was, ich habe gerade so, boah, das ist so wichtig. Ich gucke gerade was. Was sagt das über die Beziehung aus? Ich verliere ein Stück, und je intimer eine Beziehung ist, desto mehr Freiheit verliere ich. Als ich geheiratet habe, habe ich bewusst ein Stück meiner Freiheit aufgegeben. Weil ich gesagt habe, ich binde mich nur an diese Frau. Meine Frau und ich ein Leben lang. Bis dass der Tod uns scheidet. Keine andere Frau dazu. Kein Tinder, kein gar nichts. Und ich beschränke mich, weil ich sage, das ist mehr wert. Und so ist es bei jeder Beziehung. Jede Beziehung erfordert, dass ich mich binde. Aber bei Gott eben auch. C.S. Lewis hat ein geniales Zitat dazu gebracht. Er hat gesagt, wenn du sicherstellen willst, dass es intakt bleibt, dein Herz, musst du es niemandem geben. Nicht einmal einem Tier. Wickle es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Luxusgütern ein. Vermeide alle Verstrickungen. Bloß nicht irgendjemandem geben. Wenn du sicher gehen willst, dass dein Herz nicht gebrochen wird, dann halt es intakt, gib's keinem. Verschließ es sicher in einem Sarg oder einer Kiste deines Egoismus. Aber in deinem Sarg, sicher, dunkel, regungslos, luftlos, wird es sich ändern. Es wird nicht gebrochen. Nee, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich und unerlösbar. Das passiert, wenn du dich nicht bindest. Das ist passiert, wenn du dich nicht hingibst. Die Kosten dafür sind viel höher, weil du plötzlich ein hartes Herz bekommst, wenn du es nicht mehr hingeben willst. Und der Preis ist eigentlich höher. Unvorstellbar hoch. Wir haben gesehen, vielleicht ist dein Hindernis, weil es zu persönlich ist, weil dein Zugang über dein Wissen zu Gott ist. Oder weil du Angst hast, Kontrolle zu verlieren. Vielleicht aber ist dein Hindernis, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Menschen und sagst, oh, so soll der Vater sein. Nee. Und du ziehst dich zurück. Vielleicht hast du aber auch einen Vater gehabt oder eine Vaterfigur. Jemand, dem du vertraut hast. Und der den Vater auf eine völlig falsche Art und Weise wiedergespiegelt hat. Und du bist so tief verletzt, dass du dich nicht mehr auf den Vater einlassen kannst. Ich habe schon einige Seelsorgegespräche mit Frauen gehabt, die von ihrem Vater missbraucht wurden, sexuell missbraucht wurden, geschlagen wurden. Und eine Frau kam auf mich zu und sagte, wie kannst du das? Und ich denke, worüber spricht sie? Über das Predigt? Wie kannst du im Gebet so mit Gott, dem Vater, reden? Und ich dachte, wo ist denn das Problem? Ich sage einfach Vater. Und sie sagt, ich kann das nicht. Es kommt nicht über meine Lippen, weil jedes Mal, wenn ich das ausspreche, habe ich meinen Vater vor Augen. Vielleicht war es kein sexueller Missbrauch. Vielleicht hat dein Vater etwas in dein Leben hineingesprochen. Dass du nie gut genug warst. Dass du immer hättest besser sein können. Du versuchst, auf diese Art und Weise Gott nachzujagen. Und dieses Bild von deinem Vater prägt dich. Oder du hattest gar keinen Vater. Und du hast diese Vaterwunde in dir. Und es bricht dir das Herz, weil du sagst, ich würde ja gerne wissen, wie ein Vater ist. Es gibt eine gute Nachricht, ganz gleich wie deine Wunde ist, ob sie durch einen Vater da war. Und wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Es wäre eine eigene Predigt für sich. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft und zwar über Generationen hinweg. Viele sagen, oh, das ist so schlimm mit den Vätern. Nee, zuerst war es der Krieg, der die Väter weggeholt hat. Dann war es der Aufbau Deutschlands. Wir müssen arbeiten, arbeiten. Wir müssen das doch wieder aufbauen. Und dann waren die Väter auch nicht da. Warum? Weil sie im Büro waren, wo, in der Gemeinde. Überall war es wichtiger als bei den Kindern. Und heute übernehmen viele Väter nicht mehr die Verantwortung, weil Väter zu Lachfiguren geworden sind. Was machen denn Väter an Vatertag? Sie gehen rum und saufen. Was machen wir mit Müttern? Wir ehren sie und geben ihnen Geschenke. Ist das das Bild, was wir für Väter vermitteln wollen? Ist das das Bild, was wir von Vätern als Gesellschaft haben? Leider ja, aber das ist nicht das, was Gott ist. Denn Gott ist heilig, er ist anders als unser Bild vom Vater sein. Darum müssen wir dieses Bild von Gott her erneuern lassen. Und vielleicht müssen wir als Gemeinde neu den Vater kennenlernen, damit die Gesellschaft merkt, was passiert, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir auf ihn sehen. Aber das ist herausfordernd, weil das erfordert sehr viel Mut. Gott diese Wunden hinzulegen, zu sagen, Gott, das tut weh. Ich habe diesen Mangel und ich gebe ihn nicht irgendjemanden, sondern ich gebe ihn dir und ich bitte, dass du ihn füllst. Ich bitte, dass du diese Lücke füllst. Und ich kenne das. Auch ich hatte einen super Vater. Ich hatte echt einen super Vater und ich heule immer noch, weil ich immer wieder daran denke, dass meine Jungs ihn nicht kennenlernen. Aber er hatte so viele Schattenseiten, weil er Mensch war. Aber ich konnte Gott, den Vater, neu kennenlernen, nachdem mein Vater gestorben ist. Ich konnte meinem Vater Dinge vergeben und sagen, Vater, da bist du mir einiges schuldig geblieben. Ohne ihn dafür schlecht zu machen, sondern zu sagen, du bist mir was schuldig geblieben, weil du ein Mensch warst. Und du konntest diese Sehnsüchte nicht stillen. Aber Vater, im Himmel von dir will ich dies empfangen. Von dir will ich Identität, von dir will ich Sicherheit, von dir will ich auch Erziehung. Weil Jesus mir dich gezeigt hat. Und dann ist es manchmal einfach nur, dass wir durchlesen, dass wir sehen, wie ist denn der Vater? Dass wir in die Bibel hineinschauen und entdecken und nicht von unserem Bild hergehen, sondern von ihm her unser Bild prägen lassen. Denn dann entsteht Herrlichkeit. Denn dann entsteht aus den Hindernissen, wenn wir sie überwinden, entsteht die Herrlichkeit, den Vater zu kennen. Und Jesus sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, wer wird noch größere Taten vollbringen? Denn ich gehe zum Vater. Ein sperriger Vers, oder? Und dann denkt man, oh, warte mal, was meint er? Hey, wenn die Beziehung zum Vater geklärt ist, dann wird Gott durch uns wirken. Genauso wie er durch Jesus gewirkt hat. Jesus hat einen Radius in Judäa gehabt. Das Evangelium ist bis ans Ende der Welt gekommen. Jesus hat 5000 Leute erreicht bei Predigten. Männer. Leute waren es ein bisschen mehr. Wie viele Leute erreichen Gemeinden per Livestream weltweit? Billy Graham. Wie viele Leute hat er bei Predigten vor sich gehabt? Das sind größere Taten. Warum? Weil der Vater durch uns wirkt. Das ist Herrlichkeit. Plötzlich merken wir, wie durch die Beziehung. Das ist nicht das Ziel. Das ist eine Folge. Weil wenn der Vater einfach anfängt in uns zu wirken, wir ihm Raum geben, wenn wir vertraut mit ihm leben, entsteht Herrlichkeit. Kommt Gottes Ewigkeit in unser Leben hinein. Und dann sagt er, wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, weil die Beziehung geklärt ist, werde ich eure Bitte erfüllen. Und dann werde ich nicht fragen, weil eine Beziehung geklärt ist. Es geht mir nicht darum, dass mein Gebet erfüllt ist, sondern dass ich mit meinem Vater gesprochen habe und gesagt, du Papa, das hätte ich gerne. Wenn mein Kind mich um etwas bittet und ich Nein sage, ist die Beziehung immer noch intakt. Auch wenn mein Kind vielleicht bockig ist und sagt, ich will aber. Dann sage ich, ja gut, schön, dass du das willst, aber ich gebe dir das, was du brauchst. Aber die Beziehung muss zuerst klar sein. Wie wäre es, wenn wir auf diese Art und Weise beten würden? Aus einer tiefen Vertrautheit mit Gott, dem Vater. Nicht ihn anbetteln wie Sklaven oder Knechte, sondern ihn bitten wie Kinder. Adoptierte Kinder, Erben. Und dann werden wir verwandelt. Galater 5, 22, 23. Wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, der Geist dagegen bringt als Ertrag. Das ist Frucht. Das ist Herrlichkeit, die plötzlich kommt. Dann ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Das passiert, wenn plötzlich Gott, der Vater, wenn wir ihn kennen, er uns kennt und wir uns ihm hingeben, das ist die Folge, das ist die Herrlichkeit. Und das ist plötzlich Glauben. Der ist einladend. Oder? Wenn da jemand ist, der dir in Liebe begegnet, nicht weil es aufgesetzt ist, sondern weil er dich sieht, wie der Vater dich sieht. Wenn er dir in Treue begegnet, dich begleitet, auch durch schlechte Zeiten. Wenn er großzügig ist, nicht jeden Cent umlegt und sagt, oh, können wir uns das leisten? Weil er einen reichen Vater hat, der für seine Sicherheit sorgt. Das ist Herrlichkeit, die plötzlich in das Leben kommt. Und dann entsteht Evangelisation, dann entsteht Glauben teilen. Nicht durch Überredungskunst, nicht weil ich so viel weiß und sagen kann, was, wann, wie passiert und so weiter. Sondern weil ich den Vater kenne und der Vater mich kennt. Ich bin unperfekt. Ich bin vielleicht so ein Petrus, der seinen Mund nicht halten kann. Vielleicht bin ich ein Philippus, der alles so kritisch und nicht ganz so sieht. Oder ein Thomas, der ein bisschen ängstlicher ist. Aber wenn Gott anfängt zu wirken, dann kommt seine Herrlichkeit. Gott lädt dich ein, das mit ihm zu behandeln. Und vielleicht gibt es Dinge, die du heute erkannt hast, wo Hindernisse sind, wo du sagst, da komme ich nicht weiter. Dann lade ich dich ein, dass du sie vor Gott bringst. Vielleicht brauchst du Gebet. Darum möchten wir nach dem Gottesdienst Gebet für dich anbieten. Dass du hingehen kannst und für dich beten lassen kannst, Segen empfangen kannst. Und diejenigen, die für dich heute zur Verfügung stehen fürs Gebet, ich bitte euch mal kurz aufzustehen. Zu diesen Leuten kannst du dich wenden. Die werden hier vorne in dem Raum sein. Und wenn ihr ein längeres Gespräch braucht, dann haben wir hier Räume. Aber es ist Jesus so wichtig, dass du den Vater kennst, dass er ans Kreuz gegangen ist. Darum lädt er dich ein. Er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Und darum wollen wir jetzt gleich ein Lied miteinander singen. Großer Gott und Vater, lehre mich. Vielleicht ist dieses Lied, dieses Gebet ein Anfang für dich. Ein Anfang für dich, den Vater kennenzulernen, dass du ihn sagst, lehre mich. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, dass ihr anfangt, ihn zu bitten, lehre mich so zu sein, wie du es willst. Verändere du mich. Nimm du diese Hindernisse weg oder durchbrich du sie, aber lasse mich dich kennenlernen. Denn Gott lädt dich ein. Gott segne dich.